Wissenschaft global, das Rektorat bleibt im Norden. So der Titel der neuen Ausgabe der IZ3W, der Zeitschrift des Informationszentrums Dritte Welt, mit der Ausgabe von März, April 2013. Wie eigentlich jede Ausgabe möchten wir auch diese wieder bei Radio Dreieckland vorstellen, und zu diesem Zweck sitzt jetzt Christian Stock bei mir aus der Redaktion der IZ3W. Hallo Christian.
Ja, guten Morgen.
Zunächst vielleicht mal zu dieser Wahl des Themenschwerpunkts. Personen wie Vandana Shiva, die Physikerin, sind inzwischen schon Stars. Die postkoloniale Theorie scheint zumindest in einem geisteswissenschaftlichen Umfeld ziemlich en vogue zu sein. Und Studierende, Absolventinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen nach Europa und in die USA zum Arbeiten, zu studieren und zu forschen. Ist die Wissenschaft nicht eigentlich längst globalisiert?
Gewissermaßen schon, eben durch Migration. Und trotzdem haben sich koloniale Strukturen von ungleicher Arbeitsteilung fortgesetzt bis in die heutige Zeit. Eben Wissenproduktion hauptsächlich in Ländern des Nordens, der sogenannten Triade, also Nordamerika, Europa und Japan. Und Nichtwissenproduktion bzw. Rohstoffförderung in Ländern des Südens. Diese grobe Dichotomie, die aus kolonialen Zeiten schon herrührt, die existiert fort, wenn auch abgeschwächt und stark modifiziert durch den Aufstieg neuer Akteure wie China.
Mhm. Das Heft wurde von der Freiburger Forschungsgruppe Universalität und Akzeptanzpotenzial von Gesellschaftswissen an der Universität Freiburg konzipiert. Besser gesagt nicht das Heft, sondern dieser Themenschwerpunkt. Ist denn in dieser Gruppe selbst die Nord-Süd-Balance anders als in der gesamten Wissenschaftslandschaft? Was würdest du sagen?
Nein. Also zuerst muss ich nochmal auch ausdrücklich betonen, dass dieser Themenschwerpunkt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht von der IZ3W-Redaktion selber erstellt wurde. Es kommt recht selten vor, dass externe Gruppen dann der Konzeption und auch bei der Lieferung der Texte so stark engagiert sind, wie jetzt in diesem Fall diese Arbeitsgruppe, Projektgruppe der Soziologie von der Universität Freiburg. Das Projekt selber, gut, da kann ich nicht so sehr viel zu sagen. Wir hatten mehrere Treffen natürlich. Da müssten die jetzt eigentlich selber für sich sprechen. Es sind schon einige Wissenschaftlerinnen aus Ländern des Südens dort aktiv. Über Prozentzahlen kann ich nichts sagen. Sie haben viele Kontakte nach Asien, Afrika, Lateinamerika, aber ein gewisses Übergewicht an weißen deutschen Wissenschaftlerinnen und Österreichischen lässt sich natürlich da auch durchaus erkennen.
Trotzdem haben Sie dafür gesorgt, dass WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden recht präsent sind in diesem Themenschwerpunkt, und zwar in Form einer Reihe mit Porträts, die sich durch das Heft zieht. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
Mhm. Das war eine Idee, die wir eben auch in der Redaktion entwickelt haben. Die Frage, wie bebildert man überhaupt so einen Themenschwerpunkt zur Wissenschaft, Wissensproduktion, einfach nur Unicampusse zeigen oder Hörsäle, die gleichen sich dann weltweit doch allenfalls im Grad der Schäbigkeit unterscheiden sie sich. Aber da gibt es auch in Europa inzwischen nicht so schöne Beispiele. Dann diese Reihe mit Porträts von neuen Wissenschaftlerinnen aus Ländern des Südens soll so eine Art symbolische Repräsentanz schaffen. Es gibt bemerkenswerte Wissenschaftlerinnen aus Ländern des Südens, die hierzulande kaum bekannt sind. Wir haben da völlig subjektiv welche ausgewählt. Es hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder auch nur also irgendwelche. Wir haben keine Forschungsleistungen bewertet. Ich nehme ein Beispiel raus, Pauline Hontontoy, das ist einer der bekanntesten Philosophen in Afrika. Dort ist er sehr bekannt. Hierzulande kennen ihn eingeweihte Kreise, aber er ist auf keinen Fall so ein Philosophiestar wie die Amerikaner und Europäer der Zunft. Und das ist schade, weil solche Leute haben viel zu sagen. Nicht nur zum Thema Afrika, sondern auch gerade zu Themen wie Universalität. Das ist ein Beispiel, oder nehmen wir ein ganz anderes Beispiel, einen chinesischen Mathematiker, der unglaublich breit geforscht hat, Hua Luogeng, der hierzulande auch so gut wie nicht bekannt ist, obwohl er immerhin den Bayerischen Orden, also den Orden der Bayerischen Akademie bekommen hat, mal für seine Forschungsleistung.
Also bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aber in den globalen Norden kaum gehört werden. Wie wird dieses Ungleichgewicht denn in den Artikeln des Schwerpunkts angegangen?
Dort wird erstmal sehr eindringlich auch die quantitative Ebene nachgezeichnet. Ich will mal nur zwei Zahlen nennen. 35% der Weltbevölkerung leben in den Ländern der Triade, also den klassischen Industrieländern des Nordens, aber 75% der Forscherinnen. Also rein quantitativ ist es schon ganz klar, dass Wissensproduktion, hauptsächlich an Universitäten und so weiter, dass das dort hauptsächlich beheimatet ist. Und das ist sogar noch krasser, wenn man sich dann die wissenschaftlichen Datenbanken anschaut, die sehr, sehr wichtig sind für die Rezeption von Wissensproduktion. Da sind USA und überhaupt der angloamerikanische Raum extrem überrepräsentiert, gemessen an der Bevölkerungszahl. Also diese quantitative Ebene wird hier stark aufgemacht, dass in den Publikationen die Wissenschaftler aus Ländern des Südens unterrepräsentiert sind, dass Forschungsgelder globale von UNO-Institutionen nicht unbedingt gerecht verteilt sind, etc. pp. Natürlich gibt es teilweise schwache Infrastrukturen in diesen Ländern des Südens, aber das ist ein sich selbst verstärkendes System. Wenn du marginalisiert wirst, kannst du keine Ressourcen auftun, dann wirst du weiter marginalisiert. Das schreibt sich eben seit kolonialen Zeiten fort.
Eure Autorin Wiebke Keim, Soziologin aus Freiburg, sieht neben dieser quantitativen Ebene auch eine qualitative Ebene im Ungleichgewicht zwischen Süd und Nord.
Genau, also im Norden ist die globale Theorieproduktion beheimatet, jetzt mal stark verkürzt die Kritik runtergebrochen. Also die ganzen Stars der Disziplin, alle Nobelpreisträger etc. pp., alle die Paradigmen geschrieben haben in den jeweiligen Disziplinen, sind doch mit wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, Wissenschaftlerinnen aus dem Norden. Im Süden werden dann Feldstudien gemacht oder empirische Belege vielleicht noch zusammengetragen für Paradigmen, die im Norden formuliert wurden. Das ist schon ein qualitatives Merkmal der globalen Wissensproduktion. Die ist auch in dieser Hinsicht komplett ungleich verteilt und auch hierarchisch. Und übrigens vor allen Dingen auch und gerade in den Geisteswissenschaften, worauf unsere Autoren hier hauptsächlich abheben, weil sie selber welche sind, da kennen sie sich am besten aus. Wie das im Bereich der Naturwissenschaften ist, ist nicht ganz so klar, aber wird auch in eine ähnliche Richtung gehen.
Mhm. Ja. Neben dem Schwerpunkt zur Wissenschaft in globaler Hinsicht gibt es auch eine ganze Reihe weiterer Artikel, zum Beispiel zu dem aktuellen Protest der Zapatistinnen und Zapatisten in Mexiko, die einen Schweigemarsch statt Weltuntergang veranstaltet haben, zu illegalen Verhaftungen in den Philippinen und vieles mehr. Zwei Artikel möchte ich vielleicht herausgreifen. Mhm. Einer greift ein ebenfalls aktuell sehr stark diskutiertes Thema auf, und zwar die internationale Militärintervention in Mali. Worum geht es bei euch? Welcher Standpunkt wird da eingenommen?
Genau, diese Militärintervention führt der Autor Olaf Dehler nicht unbedingt auf direkte wirtschaftliche Interessen in Mali selbst zurück. Also anders als von manchen Friedensbewegten behauptet, geht es nicht um Uran, Gold oder irgendwelche andere Rohstoffe in Mali. Mali ist wirtschaftlich betrachtet marginal und auch abgehängt gewesen immer. Es war ein komplett vergessenes und Land, an dem sich westliche Industrie herzlich wenig interessiert hat. Worum es in Mali geht, so argumentiert unser Autor, ist eher so eine regionale Strategie. Also man will in Westafrika, wo viele Länder schon wirtschaftlich interessant sind, zum Beispiel Nigeria oder auch die Elfenbeinküste, man will insgesamt dort nicht zulassen, dass es Failed States gibt, also Staaten, wo Staatlichkeit, zentrale Staatlichkeit total geschwächt ist und wo chaotische Akteure, in Anführungszeichen, wie eben Islamistinnen, die dort ihre eigenen Herrschaftsgebiete errichten, zu Störfaktoren werden. Also es geht hier eher so um eine geopolitische Raumordnungs- und Befriedungspolitik, argumentiert der Autor. Und diese Intervention ist ja eigentlich nicht unbedingt international, sie ist ja ziemlich unilateral französisch, sprich hier setzen sich natürlich koloniale Strukturen fort. Paradoxerweise wird ja diese Intervention von weiten Teilen der Malier oder auch sogar in ganz Afrika ziemlich begrüßt, weil man hier ja auch ein bisschen zwischen zwei Übeln zu wählen hat, zwischen Pest und Cholera. Also entweder die Herrschaft der Islamistinnen, die auch von vielen Afrikanern nicht gewünscht wird, zumindest der radikalen Fraktion, und eben aber wieder eine westliche Dominanz, die sich da fortsetzt durch die französische Intervention.
Mhm. Ein anderer Artikel beschäftigt sich mit einem Kino-Hit, der jetzt das Expertenwissen bei der IZ3W ins Mark trifft, und zwar der Film Django Unchained von Quentin Tarantino. Wie habt ihr ihn denn diskutiert?
Also wir haben ihn zusammen angeschaut, jedenfalls einige von uns, und abgesehen davon, dass es natürlich ein sehr unterhaltsamer Film ist, wie immer bei Tarantino, und er zuletzt mit den Glorious Bastards eine unglaublich hohe Messlatte für Filme vorgelegt hat, waren wir sehr gespannt auf diesen Film. Wenn man keine allzu hohen Erwartungen hatte, nämlich dahingehend, dass er jetzt wirklich eine kritische und historisch korrekte Darstellung der Sklaverei bringt, auch politisch korrekt bis ins letzte Detail hinein, wenn man diese Erwartung nicht hatte, dann war der Film gut. Also er hat sehr auf durchaus ungewöhnliche Art und Weise ein Thema in die Breite, ins breite Publikum gebracht, nämlich Sklaverei, das ansonsten sehr unterbelichtet ist oder auch sehr paternalistisch auch verhandelt wird. Also das Gegenstück zu Tarantino ist ja der aktuelle Film von Steven Spielberg, Lincoln, wo eben dann nur weiße Akteure überhaupt eine Rolle spielen. Ja. Das ist ja bei Django Unchained schon anders, auch wenn man sich sicherlich darüber streiten kann, inwieweit die Befreiung von Django auch letztlich wieder ein von Weißen ins Werk gesetzte Aktion war.
Also auf gewisse Weise vielleicht sogar politisch korrekter ohne Anspruch als der vermeintlich subtilere Film.
Auf jeden Fall. Ich meine, Tarantino ist drastisch. Natürlich taucht das N-Wort unendlich oft auf. Da haben sich ja auch sowohl in den USA mit Spike Lee, dem schwarzen Regisseur, als auch hierzulande einige postkoloniale und antirassistische Leute sehr darüber aufgeregt, dass dieser Film letztlich Stereotypen auch verlängert in die Gegenwart, dass es unangemessen sei, diesen Holocaust, wie Spike Lee das nannte, an den Sklaven mit als Spaghetti-Western zu verhandeln. Tarantino kann man in der Hinsicht nicht ernst nehmen. Also er ist eben kein Historiker. Er ist populär. Ein Filmemacher, der populäre Filme macht. Und dafür ist er gelungen. Und erstaunlich vielschichtig auch. Ne? Die Figur des schwarzen Haussklaven in diesem Sklavenhalterhaushalt, also der kollaboriert hat mit den Unterdrückern sozusagen gegen seine eigenen Interessen, das ist durchaus ganz vielschichtig angelegt und von Samuel L. Jackson unglaublich gut gespielt. Also spannender Film in jedem Fall.
Also wir schließen mit einem Filmtipp, aber eigentlich sollte es ein Hefttipp werden für die IZ3W von März und April mit dem Schwerpunkt Wissenschaft global. Das Rektorat bleibt im Norden. Christian Stock von der IZ3W, ich danke dir für diesen Überblick.
Ja, danke auch.